Ja, Freude an der Schöpfung. Da ist ein Bibeltext vorgegeben, den möchte ich eben lesen. Apostelgeschichte 14, die Verse 16 bis 18. Er, also Gott, ließ in den vergangenen Generationen alle Heiden ihre eigenen Wege gehen. Und doch hat er sie selbst nicht unbezeugt gelassen. Er hat uns Gutes getan. Uns vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben und unsere Herzen erfüllt mit Speise und Freude. Obgleich sie dies sagten, konnten sie die Menge kaum davon abbringen, ihnen zu opfern. Das ist Paulus, der hier verkündet, und die finden großen Anklang so, dass die Zuhörer sie gleich anbeten wollen und als Götter verehren wollen, was sie dann weit von sich gewiesen haben, erfreulicherweise, ja. Es geht um die Schöpfung. Und die Schöpfung ist des Herrn. Der Herr, der Himmel und Erde gemacht hat, so heißt es. Und wie hat er sie gemacht? Er hat sie gut und wundervoll und herrlich gemacht. Und der Herr freute sich damals bei der Schöpfung und der Herr hat auch bis heute Freude an seiner Schöpfung. Der Mensch sollte diese Welt erhalten, verwalten und davon genießen und sich laben. Damals im Paradies, im Garten Eden. Wisst ihr, was die deutsche Übersetzung von Eden ist? Halberstadt. Nein, ist es nicht. Es ist die Übersetzung des Wortes Eden, also des Paradieses, ist Wonne. Ist das nicht ein tolles Wort? Wonne, ja, das ist ja wie Wanne, ja, wie so richtig drin sitzen im Wohlgefühl. Wonne, was für eine Wonne, ja. Wir kommen gerade von Weihnachten. Und Jesus, so heißt es, kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Damit ist zuerst, aber nicht nur, das jüdische Volk gemeint, sondern letzten Endes die ganze Welt. Denn sie ist das Eigentum des Herrn. Die Welt gebärdet sich gottlos, aber so gottlos, wie sie gerne wäre, ist sie nicht. Sie gehört dem Herrn. Und zur Weihnacht in der Krippe wurde trotz Elend, rede ich zu schnell oder ich bemühe mich schon, aber langsam ist so leidenschaftslos, ja? ja, wo war ich? Ach ja. Also die Welt möchte so gerne gottlos sein, aber sie ist es nicht. Sie gehört dem Herrn. In der Krippe wurde trotz Elend die Herrlichkeit Gottes sichtbar. So sehr, dass die Betroffenen und auch die weit Angereisten nicht anders konnten, als anbetend auf die Knie zu fallen. Und so, wie damals in der Krippe, wird auch nach wie vor die Herrlichkeit Gottes auch in der Schöpfung wahrgenommen, auch dann, wenn es eine leidende, eine zerstörte Schöpfung ist. Sie trägt das Siegel Gottes. Himmel und Erde erzählen die Ehre Gottes. Das kann auch die Sünde nicht verhindern. Die Natur mit all seinen Wundern strahlt die Herrlichkeit Gottes aus, im Kleinen wie im Großen. Kann man nur sagen, wer Augen hat zu sehen, tja, der sehe. Ich bin überzeugt, wenn ihr euch meditativ nur auf diese Wiese setzen würdet und mal so eine Stunde lang so einen Quadratmeter beobachtet, ihr würdet interessante Dinge sehen. Bin ich überzeugt. Ansonsten müsstet ihr die Seegläser wechseln. Ja. Also die Himmel und Erde erzählen die Ehre Gottes. Auch der Mensch, der so entstellt ist durch die Sünde, der trägt doch die Ebenbildlichkeit Gottes in sich. Alleine schon Augen. Ja. Die Augen des Menschen, wenn man Menschen anschaut, ja, es ist wunderschön, es ist interessant, egal um wen es geht. Ja. Oder Hände. Ja. Es gibt Leute, die haben so eine Vorliebe für Hände, die finden Hände so toll. Hände erzählen Geschichten. Wunderschön. Der Mensch, sein grandioses Wunder der Schöpfung und ebenso auch die ganze Natur. Denken wir an die so fantasievolle Schönheit und Abwechslung der Schöpfung. Die Vielfalt. Es gibt funktionelle Wunder, ja, ganz großartig, wie Gott das gemacht hat, wie das alles funktioniert. Aber dazu gibt es ja auch noch reichlich überflüssige Freude. Reichlich überflüssige Freude. Ja, also wenn es nur um das Funktionale ginge, das wären schon Wunder genug. Aber Gott hat uns ja beschenkt mit einer solchen Vielfalt. Schaut mal, Gott hätte alle Schmetterlinge in fröhlichem Grau machen können. Hätte seinen Zweck erfüllt, aber nein. Gott macht eine Vielfalt. Das ist wie schöne Weihnachtsgeschenke. Wisst ihr, was schöne Weihnachtsgeschenke sind? Schöne Weihnachtsgeschenke sind schön und überflüssig. Ja, weil wer schenkt denn seiner Frau Kochtöpfe zu... Ich hoffe nicht, dass das einer... Wer schenkt denn seiner Frau Kochtöpfe zur Weihnacht? Nein, es muss schön und überflüssig sein. Nur für dich. Und so hat Gott eine Vielfalt gegeben, die einfach wunderschön ist. Ja, wer Augen hat zu sehen, überflüssige Freude. Wie oft zog Jesus und schon vorher die Propheten mit den Menschen durch die Natur und wies auf die Herrlichkeit Gottes in und an der Schöpfung hin. Wind, Blumen, Vieh, Zugvögel, Berge, tiefe Seen, ja sogar Ameisen. Gott verweist auf die Ameisen, muss man sich mal vorstellen. Wunderbar. Himmel und Erde erzählen die Ehre Gottes. Und so heißt es in den Psalmen zum Beispiel, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündigt das Werk seiner Hände. Es fließt die Rede, Tag für Tag, Nacht für Nacht tut sich diese Botschaft kund. Es ist keine Rede und es sind keine Worte, deren Stimme unhörbar wäre. Ihre Reichweite erstreckt sich über die ganze Erde und ihre Worte bis ans Ende des Erdkreises. Er hat der Sonne im Himmel ein Zelt gemacht. Die ganze Schöpfung predigt die Herrlichkeit und die Großartigkeit Gottes. Die ganze Schöpfung ist eine Predigt. Psalm 148. Halleluja! Lobt den Herrn von den Himmeln her. Lobt ihn in der Höhe. Lobt ihn, alle seine Engel. Lobt ihn, alle seine Herrscharen. Lobt ihn, Sonne und Mond. Lobt ihn, alle leuchtenden Sterne. Lobt ihn, ihr Himmel, der Himmel und ihr Wasser oben am Himmel. Sie sollen loben den Namen des Herrn, denn er gebot und sie wurden erschaffen. Und er verlieh ihnen Bestand auf immer und ewig. Er gab ihnen ein Gesetz, das nicht überschritten wird. Lobt den Herrn von der Erde her. Ihr Meerestiere und alle Meeresfluten, Feuer und Hagel, Schnee und Dunst, der Sturmwind, der sein Wort ausführt. Ihr Berge und alle Hügel, Obstbäume und Zedern, wilde Tiere, alles Vieh, alles, was da kriecht und fliegt. Ihr Könige der Erde und alle Völker, ihr Fürsten und Richter auf Erden. Jungen Männer und Jungfrauen, Alte mitsamt den Jungen. Sie sollen loben den Namen des Herrn, denn sein Name alleine ist erhaben. Sein Glanz überstrahlt Himmel und Erde. Die Schöpfung ist zu preisen. Und Silvia, wenn ich dich sehe mit deinem Fotoknips und so mit den Kalendern, ja, wunderbar. Es gibt so wunderbare Motive. Die Schöpfung ist zu preisen, zu ehren und zu würdigen. Es gibt ein wunderschönes Lied, was man so in den altbackenen Gemeinden ja auch singt. Ne? Das ist jetzt mal so ein Seitenhieb. Ne? Also, Herr, ich sehe deine Welt, das weite Himmelszelt. Altbackene Gemeinden sind übrigens wir, Gemeinschaft. Ne? Also, Herr, ich sehe deine Welt, das weite Himmelszelt, die Wunder deiner Schöpfung. Alles das hast du gemacht, den Tag und auch die Nacht. Ich danke dir dafür. Berge, Flüsse und die Seen, die Täler und die Höhen sind Zeichen deiner Liebe. Sonne, Wolken, Sand und Meer, die loben dich so sehr. Sie preisen deine Macht. Darum bete ich dich an, weil ich nicht schweigen kann. Die Freude füllt mein Singen. Ja, die Schöpfung ist zu preisen. Meine liebe Frau hat erzählt, sie ist früher als Kind singend durch die Felder gehoppelt. Das ist biblisch. So, ich sehe sie vor meinem Auge vor mir, vor dem Geistigen. Ja? So, vor sich hin springend und singend. Ist das nicht schön? Die Schöpfung ist zu preisen. Und die Schöpfung ist auch zu erhalten. Der Mensch sollte über die Schöpfung herrschen, wie ein König herrscht. Hebräisch, Radar oder Kabasch. Das bedeutet tatsächlich herrschen wie ein König, aber auch in dem Sinne des Pflegens, des Schützens, des Erhaltens. Herrschen im Auftrage Gottes, sozusagen im Namen Gottes, sozusagen als Stellvertreter Gottes. Wie würde Gott mit seiner Schöpfung wohl umgehen? Nur funktionell, ich erinnere, Kochtöpfe zur Weihnacht, nur funktionell, freudlos gebrauchen? Oder hätte Gott möglicherweise auch Freude einfach an der Schöpfung? Oder würde er die Schöpfung ausbeuten bis zur Zerstörung? Denken wir an das Sabbatjahr, für die Felder sogar. Gott hat einen Sabbat für die Felder, das muss man sich mal vorstellen. Da heißt es, 6 Jahre kannst du in deinem Land säen und die Ernte einbringen. Im 7. sollst du es brachliegen lassen und nicht bestellen. Die Armen in deinem Volk sollen davon essen, den Rest mögen die Tiere des Feldes fressen. Das Gleiche sollst du mit deinem Weinberg und deinen Ölbäumen tun. Sabbat für die Natur. Das ist ein Ding, ja. Denken wir an Gottes Fürsorge und Umgang sogar mit dem Vieh. Ja, mit dem Vieh. Da heißt es, wenn sich der Stier oder der Esel deines Feindes verlaufen hat und du ihn findest, musst du ihn zurückbringen. Wenn der Esel von jemandem, der dich hasst, unter seiner Last zusammengebrochen ist, darfst du ihn nicht unbeachtet liegen lassen und weggehen. Und in Sprüche 12, Vers 10, der Gerechte erbarmt sich über sein Vieh, das Herz des Gottlosen aber ist grausam. Eine andere Übersetzung sagt, der Gottlose schlägt sein Vieh. Der Theologe Klaus Westermann sagt in seinem Kommentar, so 1. Mose, im Beherrschen der Tiere kann der Mensch am ehesten menschlich bleiben. Jemand sagte, siehst du einen Menschen, sei es auch ein Christ, der Tier und Umwelt ignoriert oder missachtet, so trau ihm nicht. Kann man drüber nachdenken. Ja, ich mache mich nicht eins, also ich persönlich, mit unseren Klebefreunden. Und ich bin auch nicht der Meinung, dass ein leidendes Kind dasselbe ist wie ein leidender Hundewelpe. Aber in wessen Herz eine Eiseskälte gegen Welt und Tiere wohnt, in dessen Herz ist auch nur schwerlich Platz für Wärme für den Nächsten. Also das glaube ich schon. Jemand, der bösartig, hartherzig gegenüber den Tieren der Umwelt ist, da habe ich große Zweifel, ob der ein warmes Herz für seinen Nächsten haben kann. Wir sollen die Schöpfung erhalten Und wir sollen danken. Wie dankt man? Man sagt, okay. Wie kann man das denn intensiver tun? Man könnte sagen, danke, zack. So. Danken. Es wäre schön, wenn ich sage danke, wenn meine Augen und Taten dasselbe sagen würden. Danken in Wort und Tat für diese Schöpfung. Und dazu gehört tatsächlich auch das Genießen. Die Chassidim, das ist eine jüdische Richtung, etwas charismatisch, etwas sehr fröhlich. Also immer was für mich. Und, also Chassidim, die sagen, nicht genießen der Früchte der Schöpfung ist Sünde. Undankbarkeit und Missachtung. Da ist etwas dran. Nun danken wir mit Herz und Mund und allem Möglichen. Ja, also nicht genießen können, dankbar, freudig genießen können, so sagen die Chassidim, ist Sünde. Weil es ehrt nicht, es ist nicht dankbar und es ist nicht würdigend. Wir waren Silvester bei Familie Kruse zu Besuch. Die Marianne sitzt da hinten. Und jetzt muss ich gucken, dass ich mich nicht um Kopf und Kragen rede. Wir hatten da ein wundervolles Essen. Und wir haben kaum was gegessen. Und dann sagte die Marianne zum Ende des Abends hin, nein, sagte sie nicht, wir sagten, oh, das Essen war aber wunderbar. Und die Marianne sagte, es sieht aber gar nicht so aus, weil wir ja kaum etwas gegessen haben. Uns kam der rettende Gedanke, dass wir sehr gerne ganz viel mitnehmen. Und das haben wir dann auch getan. Na, da ist gerade noch mal. So, aber meine liebe Marianne, wir haben es gegessen und es war lecker. Ja, aber das ist gemeint, wo wir die Schöpfung nicht dankbar genießen können, die Dinge. Da ist die Frage wirklich gegeben, wie groß ist denn die Dankbarkeit? Wie groß ist denn die Freude daran? Wie groß ist denn die Würde, die wir Gott zollen? Nein, genießen gehört dazu. So schreibt Paulus im 1. Timotheus, denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, wenn es denn mit Danksagung empfangen wird. Wer nicht reinen Herzens genießen kann, der wird sich früher oder später den ein oder anderen Genuss gönnen, dabei aber Gott ausklammern, weil es seiner Meinung nach nicht zusammenpasst. Ihr Lieben, darf man beim Beten duschen? Nein, wäre jetzt erstmal die richtige. Darf man denn unter der Dusche beten? Ja! Ja, also wir dürfen nicht duschen, während wir beten, aber wir dürfen beten, wenn wir duschen. Das meint genießen und Gott mit hineinnehmen, sonst schaffen wir eine Konkurrenz. Und das gibt es in vielen christlichen Kreisen, die die Schöpfung eben nicht genießen mit all ihren Freuden. Ja, die sagen, das ist säkular, das ist weltlich, bah, tue ich trotzdem, aber nur heimlich, bah. Und hier ist Gott. Ja, aber Gott wohnt in seiner Schöpfung, hat die Schöpfung gegeben, damit wir sie genießen und damit wir sie mit ihm zusammen genießen. Ist das nicht toll? Gott wandelte mit dem Menschen im Garten. Ist das nicht toll? Ich habe heute was Frommes gemacht. Ich habe heute Morgen, nein, gestern Abend, mit Gott zusammen Fußball geguckt. Und es war toll. Es kam gestern gar kein Fußball. Gott war aber da. Aber verstehen wir dürfen genießen. Und es ist auch wichtig, dass wir es dankbaren Herzens tun. Denn ansonsten kommt es hier zu einer Konkurrenzsituation zwischen Gott und den Dingen, die wir doch so gerne täten. Und das endet dann tatsächlich in Sünde. Es leidet die Psyche, die Glaubenskraft, und es endet in Heuchelei, Verbitterung oder Lebensferne. Wohl dem, der unter Danksagung lernt, das Leben als Ganzes in der Gegenwart Gottes zu genießen. Übrigens kommen in der Bibel tatsächlich Dinge vor, man muss sich das vorstellen. Sexualität, Feiern, Spielen, Alkohol in Massen, Alkohol in Maßen und sogar Tanzen. Tanzen, man muss sich das vorstellen. Jürgen, wann haben wir uns zum letzten Mal beim Tanzen getroffen? Das ist schon ein paar Tage her, ich kann mich gar nicht recht entsinnen. Ja? Aber verstehen wir, das alles gehört zur Schöpfung, zur Vielfalt der Schöpfung, zur Herrlichkeit der Schöpfung. Und Gott sagt über diesen ganzen drüber, Himmel und Erde erzählen die Herrlichkeit Gottes, ihr Lieben. Es ist eine Freude, leben zu dürfen. Und es gibt Christen, denen sieht man das nicht an und das ist traurig. Ja, du darfst nicht duschen, während du betest. Aber du darfst beten, während du duschst. Oder tanzt. Der Herr sieht auf seine Schöpfung und er freut sich. Wie gruselig ist ein freudloses, genussfeindliches Glaubensleben. Wie gruselig. Die Herrlichkeit des Herrn sei ewig. Der Herr freue sich seiner Werke. Die Schöpfung übrigens, sie wird erlöst, tatsächlich. Sie wird erlöst. Gott ist die Welt wichtig, sie ist ihm nicht egal und deshalb ist diese Welt nicht ohne Hoffnung. Als Jesus Mensch wurde zur Weihnacht, da war er nur der Erstgeborene. Weihnachten wiederholt sich in Menschen, die Christus ihr Leben anvertrauen. Da wird Gott Mensch im Menschen. Er zieht ein durch seinen Heiligen Geist. Es ist der Beginn einer neuen Schöpfung. Und da hört es nicht auf, sondern Paulus schreibt im Römerbrief, die ganze Schöpfung seufzt, sie ist beschwert, weil sie in Geburtswehen liegt. Auch die Schöpfung erlebt dank der Weihnacht eine Wiedergeburt. Und es wird einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und anders als Luisa Neubauer von Fridays for Future bin ich nicht der Meinung, dass sie die Welt retten werden, sondern es ist der wiederkommende Christus, der diese Welt rettet. Das ist unsere Hoffnung und unsere Zuversicht. Diese Welt ist Gott nicht egal. Und ihr Lieben, was ärgere ich mich? Was war das für eine Steilvorlage, als diese Neubauer im Dom gepredigt hat? Da hat sie gepredigt, nicht Gott rettet die Welt, sondern wir. Und gerade da hätten wir doch die Botschaft gehabt. Ja, es gibt Hoffnung für diese Welt. Diese Welt wird garantiert erlöst, errettet. Und das ist unsere Hoffnung. Genau das ist unsere Hoffnung. Ohne Christus gibt es keine. Aber der wiederkommende Christus, der wird diese Welt neu machen. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Es ist ein neuer Himmel, eine neue Erde und es wird wunderschön. Amen.